Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast. Unser heutiger Gast ist der Sozialwissenschaftler Gerald Knaus. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo. Grüß Gott.
Gerald Knaus ist Sozialwissenschaftler und Migrationsforscher und er ist Mitbegründer und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Gerald Knaus leitet eine Denkfabrik, er lebt heute in Berlin und 2019 ist das Buch erschienen, Welche Grenzen brauchen wir? Ein Spiegel-Bestseller und vielen von unseren Hörerinnen und Hörern höchstwahrscheinlich bekannt. Nochmal herzlich willkommen und gleich in diese Thematik würde ich gern mit Ihnen einsteigen. Wir sehen derzeit, der Krieg ist zurück in Europa. CARE ist eine der großen Hilfsorganisationen, die auch unter anderem in der Ukraine mit zahlreichen Partnerorganisationen im Einsatz ist. Wir sehen den Krieg vor unserer Grenze. Kann man sowas wie ein Stimmungsbild zeichnen? Wie geht's uns als Europa mit dem Krieg? Was würden Sie sagen?
Naja, ich glaube, was wir heute bemerken, ist tatsächlich ein dramatischer Rückschritt. Wir haben innerhalb von nur wenigen Wochen 12 Millionen vertriebene Ukrainer, Ukrainerinnen gehabt. Das sind Zahlen, wie wir sie zuletzt in den 40er Jahren hatten. Millionen, die innerhalb von wenigen Wochen in die Europäische Union geflohen sind. Noch einmal viel mehr im eigenen Land vertrieben. Wir haben Städte, die in Wochen ausradiert wurden, wie Mariupol. Wir sehen Angriffe auf Kliniken, auf Spitäler, auf Theater, auf Schulen. Und wir haben ein politisches Projekt, das die russische Führung angekündigt hat, einen Staat, eine Nation einfach zu zerstören. Also dort, wo russische Truppen Territorium erobern, werden die ukrainischen Straßenschilder abmontiert, wird russisches Fernsehen eingeführt, werden Menschen auch nach Russland verschleppt. Und das sind Entwicklungen, wie wir sie in Europa, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten zu Unrecht für unwahrscheinlich gehalten haben. Denn wenn ich an mein eigenes Leben denke, ich habe im Kosovo gelebt, in Bosnien, in Georgien habe ich gearbeitet, in der Türkei gelebt, überall dort, eigentlich überall außerhalb der Europäischen Union waren in den letzten Jahren Kriege. Und ich glaube, viele Westeuropäer, Österreicher, Franzosen, Belgier haben vergessen, dass nach 1990, also ist nach dem Ende des Kalten Krieges, diese Hoffnung gab, es sofort mit den Kriegen losging. Kriege in Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, in Südostanatolien, am Balkan.
Wir wählen das so weit weg, aber das ist ganz in unserer Nähe.
Nein, wir haben eigentlich,
die Balkankriege.
Ja, ein Balkankrieg nach dem anderen, ein Jahrzehnt. Ich war ja 4 Jahre in Sarajevo, direkt nach dem Krieg und danach auch nochmal im Kosovo. Und unsere Denkfabrik wurde gegründet mit dem Ziel, solche Kriege undenkbar zu machen in Europa. Das war unser Anspruch, also unser Versuch zumindest, unsere Ambition. Und was wir erkennen mussten in den letzten Jahrzehnten, ist, dass es einfach zwei Europas gibt. Es gibt das Europa, das es geschafft hat, die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg zu ziehen und durch Integration, Kohle und Stahl, gemeinsamer Markt, Europäische Union, langsam eine Zone der Kooperation zu schaffen, in der Krieg undenkbar ist.
Also wir hatten noch nie so lange Frieden in Westeuropa.
Noch nie so lange Frieden in Westeuropa. Der letzte bewaffnete Konflikt ging mit dem Good Friday-Abkommen in Nordirland 98 zu Ende. Und seitdem erwartet niemand, dass irgendwie Polen, Litauen angreifen wird oder Rumänien, Ungarn oder die Deutschen, die Niederländer. Ist undenkbar. Ne?
Würden Sie sagen, wir haben die Zeichen missinterpretiert? Weil es ist ja nicht so, dass in der Ukraine nicht sowieso schon ein Ausnahmezustand war, in Teilen der Ukraine.
Ja, wir haben unsere Augen
verschlossen.
Wir haben diesen acht Jahre lang dauernden Krieg in der Ostukraine mit 14.000 Toten einfach nicht wahrgenommen. Aber ich glaube immer noch, auch in diesem Moment, auch heute, ich habe heute wieder telefoniert mit ukrainischen und moldauischen Freunden aus der Republik Moldau, diese Regierungen haben jetzt einen Antrag gestellt, der EU beizutreten. Und viele Westeuropäer in Berlin, in Paris, starren darauf, auf diesen Antrag und wissen nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Und ich versuche ihnen zu erklären, es ist doch ganz einfach, dieses Europa des Friedens, in dem Krieg undenkbar ist, in dem es keine politischen Gefangenen gibt, in dem Wohlstand mit allen rauf und runter wird Wohlstand für gegeben hingenommen. Länder entwickeln sich. Und dieses andere Europa, in dem es ständig Kriege gibt, seit 3 Jahrzehnten, es ist selbstverständlich, dass jede Demokratie, wie Moldau, wie die Ukraine, in das Europa des Friedens kommen will. Und dafür haben die Ukrainer 2014 demonstriert, als Heckenschüssen sie in den Straßen Kiews erschossen haben, mit der EU-Fahne in der Hand. Deswegen hat die Regierung mitten in der Belagerung von Kiew gesagt, wir wollen einen Antrag stellen. Deswegen bewirbt sich Moldau, und ich war dort am Wochenende, vor wenigen Tagen, alle Beamten, Beamtinnen im Ministerium, das ganze Wochenende, die ganzen Feiertage gearbeitet an diesem EU-Antrag, weil diese Vision, die uns so selbstverständlich ist, dass eben dieser Krieg nicht ausbricht in Westeuropa, das ist existenziell wichtig für diese Demokratien, da dazuzugehören. Und viele Menschen in Paris und Berlin und Wien erkennen das immer noch nicht. Wir denken, oh, vielleicht könnten wir irgendwie einen Kompromiss finden. Wir schaffen irgendeine Art von Verbindung, geben dem irgendeinen Namen. In Wirklichkeit wollen
wir. Das war auch ein Vorschlag eines österreichischen Ministers.
Ja, wobei, ich sprach ja an dem Tag mit ihm zufällig,
ja, ja.
Mit Alexander Schallenberg.
Ja.
Also ich glaube, er wurde zum Teil missverstanden.
Das glaube ich auch.
Was er, glaube ich, gemeint hat, und das wäre ja das Richtige, ist zu sagen, gut, die EU kann es nicht sofort große neue Mitglieder schnell aufnehmen, aber was wir machen müssen, und darauf drängen meine Kollegen und ich jetzt jeden Tag, ist, wir müssen erstens klar sagen, natürlich bekommt Moldau Kandidatenstatus, die können der EU beitreten, wenn wir bereit sind. Und zweitens müssen wir ihnen jetzt anbieten, sofort Integration, so wie die Norweger, die Isländer, mit den 4 Freiheiten. Also unser Vorschlag, diese Woche im Spiegel wurde beschrieben, wie ich den im Kanzleramt in Berlin versuche zu präsentieren, ist ein Vorschlag, um Frieden und Entwicklung und damit auch zukünftige Flüchtlingskrisen in Europa so undenkbar zu machen in Mitteleuropa wie in Westeuropa. Und da werden die nächsten Wochen zeigen, ob die Politiker in Europa die Weitsicht, den Mut haben, den ein Robert Schumann, ein Jean Monnet, ein Adenauer in den 50er Jahren hatten. Damals wurden Institutionen geschaffen, vor dem Hintergrund enormer Krisen, der Kalte Krieg, die Hälfte Europas waren Diktaturen,
ja.
Faschistische in Spanien, ja. Kommunistische im Ostblock. Trotzdem wurden Institutionen geschaffen, die bis heute halten. Und das brauchen wir jetzt. Und dann kommen wir auch weg von einer Situation, wo tatsächlich, und das haben auch viele nicht bemerkt, in den letzten 10 Jahren war Europa der Kontinent der meisten Flüchtlinge. Also die Syrien-Krise, die Menschen sind nach Europa geflohen, in die Türkei und weiter. Und jetzt die ukrainische Flüchtlingsbewegung ist die größte seit den 40er Jahren.
Ja, größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und sie war doch in gewisser Weise für viele eine Überraschung, auch wenn sich schon länger abgezeichnet hat, dass in der Ukraine schreckliche Dinge all die Jahre zuvor vorgegangen sind. Wenn Sie mit den hochrangigen Politikern über genau diese Thematik sprechen, sind Sie da eher optimistisch gestimmt oder wie schätzen Sie es persönlich ein? Ist das Verständnis da und wie ist das Verständnis dann auch in den Zivilgesellschaften da?
Also es ist ein Kampf. Aber das war, wer sich mit der Geschichte Europas beschäftigt, weiß, das war es immer.
Ja.
Mhm. Also unser Vorschlag ist jetzt, einen zweiten römischen Vertrag anzubieten. Also wie damals 1957 die römischen Verträge, die erste große, die europäische Wirtschaftsgemeinschaft begründet haben, ein zweiter römischer Vertrag.
Ja.
Und wenn man dann zurückschaut, wie das damals war, dann merkt man, dass damals die halbe deutsche Regierung dagegen war, das zu unterschreiben. Es war dann der Bundeskanzler Adenauer, der gesagt hat, das machen wir. Und es gab überall Widerstand und es war immer knapp und am Ende ist es gelungen. Und ich sehe das jetzt wieder so. Wir haben einen Moment, in dem es ganz viele konservative Stimmungen gibt, die sagen, ach, die Ukraine, die ist im Krieg, das ist kompliziert. Was wollen wir jetzt irgendwelche komplizierten neuen Strukturen schaffen?
Mhm.
Und es gibt vielleicht einige, wenige, die Frage ist, ob sie sich durchsetzen, die sagen, das Ziel muss ein Europa sein, in dem Krieg undenkbar ist. Dieses Ziel, wir wissen, wie wir es in der Vergangenheit geschafft haben. Schaffen wir es jetzt auch. Und jetzt meine praktische Arbeit in den letzten Tagen, ich rede mit Serben und sage, warum setzt nicht auch die serbische Regierung gemeinsam mit der albanischen Regierung den Vorschlag auf den Tisch, dass sie sagen, auch wir am Balkan wollen in diese europäische neue Wirtschaftsgemeinschaft.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Was also wir dann auch die 6 Demokratien auf dem Balkan.
Ja, natürlich.
Und zwar, um auch dort Krieg undenkbar zu machen.
Absolut.
Moldau, ärmster Staat Europas, hat jetzt pro Kopf mehr Flüchtlinge aufgenommen als jedes Land Europas. Ja. Auch Moldau verdient so eine Perspektive und natürlich die Ukrainer, die kämpfen
auch
dafür.
Auch massive Unterstützung, auch Care leistet in Moldau.
Ja.
Massive Unterstützung, weil das ein armes Land wie Moldau absolut benötigt. Die können das unmöglich alleine bewältigen. Das heißt, das große Friedensprojekt Europa braucht jetzt mutige Entscheidungen, sowohl von den politisch Verantwortlichen als auch von den Zivilgesellschaften, um zu sagen, auch wenn jetzt nicht alle dafür sind, den Status werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, wäre es jetzt an der Zeit, ein absolut positives Signal zu senden und den Kandidatenstatus auch denen, die schon so lange drauf warten, zu ermöglichen.
Absolut. Jetzt ist der Moment, Institutionen zu schaffen, die dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sich bewähren. Also es gibt so Momente in der Geschichte, 1990 war so ein Moment, als die Europäische Union entworfen wurde, entstanden ist, als ja auch Österreich, Schweden, Finnland bei den Beitrittsprozess begonnen haben. 99 war so ein Moment, als die große Erweiterung Mitteleuropas beschleunigt wurde. Dann 2004 sind die Länder beigetreten. Jetzt ist wieder so ein Moment. Jetzt müssen Politiker das Richtige machen. Jetzt muss man dafür werben. Und diese Gelegenheitsfenster, die öffnen und schließen sich.
So dieses Window of Opportunity.
Genau.
Haben wir jetzt ein paar Monate, oder?
Das haben wir vielleicht, vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein paar Wochen, vielleicht bis Ende Juni.
Ja.
Und ich merke das in meinen Gesprächen jetzt mit, ich war beim moldawischen Außenminister, bei der Innenministerin, mit Freunden, die ständig mit dem ukrainischen Präsidentenbüro und den Ministern reden. Die sind alle derzeit sehr berechtigterweise sehr nervös. Sie kriegen noch keine Signale aus Berlin, aus Paris, dass dort verstanden wurde, was notwendig ist. Sie hoffen auf die Kommission und sie hoffen auch auf kleinere Länder wie Österreich, dass Österreich sagt, wir haben profitiert von der Stabilität rund um Österreich.
Haben wir auch.
Wie kein anderes Land.
Gar keine Frage, auch wirtschaftlich.
Genau.
Und auch als Zivilgesellschaft.
Ja, absolut.
Ist gar nicht mehr vorstellbar.
Ich habe in Czernowitz gelebt, ein Jahr.
Ja.
Und das war ja eine altösterreichische Universität. Das war ja eine Stadt, die Hälfte der Studenten 1900 war deutschsprachig, das waren fast alles Juden, aber es gab rumänische Studenten, und eine Vielvölkerstadt. Und das liegt heute in der Westukraine. Das ist aber eine europäische Stadt. Die Leute wollen in dieses Europa dazu. Auch in Lemberg, auch in Kiew. Mhm. Aber eben auch, wie wir gesehen haben, in Kharkiv und Mariupol. Und gerade Österreich könnte sich hier nicht mehr als Großmacht, das ist Österreich nicht mehr, aber mit Ideen einbringen. Und deswegen rede ich jetzt auch viel mit österreichischen Politikern.
Was sicher sehr gut ist, und wir verstehen uns ja auch gerne als Brückenbauer, und das könnten wir ja wirklich tun.
Ja.
Da könnten wir uns ja wirklich nachhaltig engagieren.
Ja.
Weil Sie das ansprechen, dass Lemberg ist eine europäische Stadt. Sie haben ja selbst auch in Georgien gearbeitet, und Care hat, also gerade Care Österreich hat dort auch sehr viel und arbeitet bis heute in Georgien mit der Europäischen Union. Und auch dort sind viele unserer Kolleginnen und Kollegen, würden sich als Europäer bezeichnen, absolut, und sind auch auf dem Weg dorthin und wollen das. Und viele machen sich jetzt aber auch Sorgen, ob an sie auch noch gedacht werden wird, jetzt im Zuge der Riesendebatte, die die Ukraine ausgelöst.
Ja, das Problem ist, vor wenigen Jahren haben alle über Georgien geredet. Da war das ein Land mit viel Aufmerksamkeit. Einige der Entwicklungen dort in den letzten Jahren, politischen Entwicklungen, waren besorgniserregend.
Ja, absolut.
Aber natürlich gehört Georgien ist im Europarat. Und eines der Themen, an denen meine Kollegen und ich viel gearbeitet haben, ist das Wiederbeleben, das Aufwerten des Europarates. Mhm. Denn da sind alle diese Demokratien jetzt schon dabei.
Ja.
Diese Institution muss zählen. Da ist der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, da geht es um Demokratie und Menschenrechte. Dann muss man die Urteile dieses Gerichtshofs allerdings auch anwerten, umsetzen, also nicht ignorieren. Wie im Falle Georgiens, wo es Urteile gibt und die werden ignoriert. Aber nicht so schlimm wie im Falle Russlands, wo die Mitgliedschaft Russlands eine Farce war. Die letzten Jahre, ja Jahrzehnte. Und Russland wurde jetzt eben ausgeschlossen. Und heute haben wir, am Abend treffen sich die Außenminister der Europaratsstaaten. In Turin, morgen ist der Gipfel. Das ist der erste Gipfel seit 26 Jahren, wo Russland, letzten Jahren, was ich immer sage, Lavrov, nicht mehr eingeladen ist. Und das bietet auch eine Chance. Wir setzen uns sehr dafür ein, etwa dem Kosovo jetzt endlich in den Europarat aufzunehmen, als letzte Demokratie, die nicht dabei ist. Und dann alle Demokratien, eben Georgien, Armenien, Moldau, die Balkanländer, die dabei sind, klar zu machen, wer im Europarat ist, der kann als Land, als Gesellschaft, wenn man die Menschenrechte akzeptiert, auch in die Europäische Union irgendwann. Und das muss das Ziel sein. Das brauchen wir als Mission und als Signal an die russischen Dissidenten und an die mutigen Menschen in Belarus. Dieses Europa hat den Traum, den Winston Churchill 1946 in Zürich präsentiert hat. Er nannte es eine Art Vereinigte Staaten von Europa, um auf den Ruinen, auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs aufzubauen. Diesen Traum, wir sind dem heute, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, vieles näher als 46. Das ist die Arbeit der nächsten 10 Jahre.
Also es ist möglich, wenn wir alle gemeinsam das wollen und die politisch Verantwortlichen auch das Backup ihrer Zivilgesellschaft dafür bekommen.
Und dann adressieren wir das, worüber so gerne abstrakt geredet wird, nämlich die Fluchtursachen.
Ja, absolut.
Denn die Flüchtlinge in den letzten Jahren, die Asylsuchenden aus Tschetschenien, die in den 90er Jahren aus Südostanatolien, in den letzten Jahren natürlich aus in den 90er Jahren auch aus dem Balkan, Kosovo, Bosnien und jetzt aus der Ukraine. Die Fluchtursache in diesen Fällen waren Kriege. Und wenn wir die Kriege verhindern, dann gibt es auch diese Fluchtbewegungen nicht mehr.
Fluchtbewegungen einfach eingeschränkt. Ich meine, Kriege, das ist schon richtig, ist einer der Hauptauslöser. Es gibt natürlich auch Naturkatastrophen und viele andere Dinge. Aber Konflikt ist fast immer mit dabei in letzter Zeit und gerade bei den großen Fluchtbewegungen, die wir halt nach Europa reinsehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Sie haben das wahrscheinlich vielleicht schon vorgeahnt, aber ich war wirklich positivst überrascht, wie die EU die Massenzustromsrichtlinie wirklich erlaubt und einstimmig beschlossen hat. Das ist doch ein fast historischer Moment, dass die jetzt einmal zur Anwendung gekommen ist im Fall des Ukraine-Krieges, oder war das für Sie erwartbar?
Das ist interessant. Also natürlich war es historisch und natürlich war es großartig und natürlich war es das Richtige, moralisch, politisch.
Absolut, ja.
Aber die Frage, die man sich natürlich immer dann gleich stellt, ist, warum jetzt? Und die Antwort darauf ist, es war auch alternativlos. Also als die Innenminister und Innenministerinnen da saßen, hatten sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Da die Ukraine seit 2017 visafreies Reisen in die Europäische Union hatte, war klar, alle, die die Ukraine verlassen wollen, konnten in die EU kommen. Visafrei.
Sowieso. Genau.
Ja. Für 3 Monate. Und da jeder sah, was in der Ukraine schon in der ersten Woche passierte, war klar, niemand wird nach 3 Monaten zurückgeschickt. Und da die Zahl der Menschen bis zu diesem Entschluss der Massenzustromrichtlinie waren bereits 1,5 Millionen in der EU.
Das war eskalierend.
So groß war, dass jeder Innenminister sah, es kann hier kein Asylverfahren geben. Kein Asylsystem Europas schafft diese Zahl von Anträgen. Wir hätten sofort das Asylsystem liquidieren können.
Absolut.
War eigentlich, als diese Minister zusammensaßen und die Kommission gesagt hat, lassen wir die alle rein, geben wir allen einen Status, war das eigentlich auch die einzige pragmatische Lösung, die sie treffen konnten. Darum war sie auch einstimmig. Also da gab es auch keinen, der einen Gegenvorschlag hatte.
Ja, das war ja, weil es keinen gegeben hat.
Weil es praktisch keinen gab, das haben alle erkannt. Das war richtig, aber das heißt auch, es ist nicht wirklich ein Umdenken.
Nein.
Das war in dieser speziellen Krise, war das notwendig, war sogar alternativlos. Aber es war jetzt nicht so, dass dem ein großes Umdenken vorausging, wie Europas Asylpolitik aussehen soll.
Das haben ja einige Vertreter der Visegrad-Staaten auch in den letzten Tagen mehrfach gesagt, dass das nichts ändert an ihrer generellen Sicht auf die Flüchtlingsbewegungen, auf die Frage hin, würde man das vielleicht auch bei anderen Anlässen machen, hat der tschechische Regierungschef gesagt. Das hat nichts geändert an der Sicht der Dinge. Ist das etwas, das Ihnen persönlich, also mir in meiner Funktion macht das wahnsinnige Sorgen, dass ich jetzt sehe, und ich begrüße das wirklich, CARE begrüßt das, und wie gesagt, wir arbeiten, also was CARE möglich ist, wir haben groß angelegte Hilfsprogramme in der Ukraine, die wir umsetzen, auch in den Nachbarländern, wie ich schon gesagt habe, in Moldawien, in Polen, in Rumänien. Was mir echt Sorge macht, ist zum einen, dazu kommen wir noch, die Auswirkungen, die so ein Krieg natürlich hat, auch auf viele andere Länder und möglicherweise neue Fluchtbewegungen aufgrund von Hunger, Preisen, Inflation auslösen wird. Aber auch die Flüchtlinge, die sich jetzt in der Europäischen Union befinden und halt in diesen langwierigen Asylverfahren hängen und halt jetzt auch sehen, was plötzlich möglich sein kann, wenn man denn möchte. Und es wird ja auch schon ganz offen darüber diskutiert, dass es so eine bisschen Kategorisierung der Flüchtlinge, der Vertriebenen gibt. Ist das etwas, was Ihnen Sorge macht von Ihrer, auch von Ihrer beruflichen Tätigkeit her? Oder glauben Sie, das wird sich einspielen?
Na, weder noch. Also es wird sich nicht einspielen. Das ist so. Wer heute über das zentrale Mittelmeer kommt, der muss einen Asylantrag stellen und in vielen Ländern Europas dauert das sehr, sehr lange.
Über Jahre.
Und dann werden die abgelehnt und dann gibt es Berufungsverfahren, die dauern dann noch einmal sehr lange und dann selbst bei einer endgültigen Ablehnung, dann beginnt die Frage der Ausreisepflicht, der Duldung und dann bleiben Leute aber trotzdem und dann haben wir also eine ganze Reihe von Menschen, die über Jahre gefangen sind in diesem System.
Und nie richtig auf die Beine kommen.
Ja. Und da gibt's, also ich erinnere mich an die Debatten während der Koalitionsverhandlungen in Deutschland, da wurde klar gesagt, also die man ohnehin nicht abschieben kann, wo realistischerweise jeder weiß, auch Ausreisepflichtige, die bleiben werden, da hat's keinen Sinn, denen zu verhindern, dass die arbeiten, dass die ihre eigene Existenz aufbauen. Da kann man Dinge ändern, aber man muss aufpassen, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Wir brauchen Asylsysteme, denn es wird nie offene Grenzen geben für alle. Das ist keine Demokratie der Welt hat das. Also sowieso nicht in Asien, weder Japan noch Südkorea noch Australien, auch nicht die Vereinigten Staaten. Kein Land der Welt hat einfach offene Grenzen für alle.
Das ist auch völlig verständlich. Das ist auch keine Forderung.
Ja. Aber dann muss man unterscheiden zwischen denen, wenn sie irregulär kommen, die bleiben dürfen und denen, die, wo dann Staaten sagen, die dürfen nicht bleiben. Mhm. Und für diese Unterscheidung haben wir im EU-Recht eben die Idee von Asylverfahren.
Ja.
Und die sind dann nicht eine Diskriminierung. Also was ich nicht verstehe in dem Diskurs ist, wenn man jetzt sagt, Menschen, andere Nationen müssen einen Asylantrag stellen, die Ukrainer müssen das nicht, das sind Flüchtlinge erster und zweiter Klasse. Nein, das nicht. Also wer einen Asylantrag stellen muss, weil eben nicht klar ist, ob hier individuelle Verfolgung vorliegt.
Das muss festgestellt werden.
Was natürlich absurd ist, wenn klar ist, Leute kommen und man kann sie ohnehin nicht abschieben oder sie sind 100%ig Flüchtlinge, im Falle der Syrer. Mhm. Da wäre es natürlich besser gewesen, man hätte das schneller entschieden. Aber der Unterschied hier zu den Ukrainern ist ja nicht, dass in Deutschland oder Österreich Syrer abgelehnt wurden bei Asylverfahren. Ja, es hätte schneller gehen können. Aber der richtige Unterschied war ja die Visafreiheit. Ja. Dass die Syrer konnten nicht einfach einreisen.
Das stimmt.
Das ist die entscheidende Frage. Das ist keine Frage des Flüchtlingsrechts. Das ist das, woraus sich alles andere ergibt. Und das heißt auch...
Das ist auch die Alternativlosigkeit zum Beschluss der Massenzustromrichtlinie, die ja gerne als epochales Ereignis ein bisschen auch dargestellt wird.
Und das heißt eigentlich, ich habe das nie recht verstanden, warum viele, die sich enorm einsetzen für Flüchtlinge, sich so wenig für das Thema der Visaliberalisierung oder Visafreiheit interessieren. Also meine Kollegen und ich haben 15 Jahre lang gearbeitet, Kampagnen gemacht, geforscht, Vorschläge gemacht, mit Innenministerien in ganz Europa gearbeitet, um die Visapflicht für die Balkanländer aufzuheben, zunächst. Das ist dann 2009, 2010 passiert.
Georgien vor kurzem erst.
Dann für Moldau, Georgien und die Ukraine. Und ich weiß aus diesen langen Arbeiten, wie machen wir das? Wir haben dann ehemalige Innenminister angesprochen.
Ja.
Giuliano Amato, der ist jetzt der Chef des Verfassungsgerichts in Italien. Der war davor italienischer Premier und Innenminister. Er ist ein Freund. Ich habe gesagt, Giuliano, kannst du uns helfen? Stellen wir ein Team zusammen aus ein paar ehemaligen Innenministern, um andere Innenminister zu überzeugen, die Visapflicht aufzuheben. Für das ärmste Land Europas, Moldau, für das größte arme Land Europas, die Ukraine, für Georgien im Kaukasus, für Bosnien, auch für die Türkei. Und diese ehemaligen Innenminister, wir haben uns dann oft getroffen, wir sind gemeinsam auch noch, ich war in Moldau, in Georgien, in der Türkei, auch mit Amato und Otto Schily aus Deutschland. Mhm. Und am Ende hat's geklappt. Es ist möglich, Innenminister davon zu überzeugen, Leute frei reisen zu lassen. Wenn man immer sagt, und das ist das Entscheidende, Es erhöht die Kontrolle, es erhöht die Sicherheit, weil im Gegenzug für das Aufheben der Visapflicht diese Länder Menschenrechte verbessern müssen, also etwa ein Antidiskriminierungsgesetz in Moldau und Georgien für LGBT, war Teil der Visa-Liberalisierungskampagne. Bessere Dokumente, weniger korrupte Polizei, besserer Austausch von Informationen. Also ein Wunschzettel für europäische Innenminister, den diese Länder abgearbeitet haben, auch Rücknahme Ausreisepflichtiger. Die einzigen Länder, wo Abschiebungen funktionieren, sind diese Länder. Aber im Gegenzug, alle diese Bürger können visafrei reisen.
Das heißt, man macht quasi einen Trade-off wie in einem großen Projekt.
Wie bei Schengen. Schengen ist, wenn Sie sich ansehen, wie die Schweizer Behörden der Bevölkerung den Beitritt von der Schweiz, stolze Demokratie, nicht in der EU. Jahrzehntelang war die Schweiz nicht mal in der UNO. Diese Schweiz hat beschlossen, Kontrolle über ihre Grenzen aufzugeben. Bewegungsfreiheit, alle, also es ist dabei bei Schengen, Leute können einreisen, ausreisen, ohne Kontrollen. Und das haben, und natürlich hat die größte Schweizer Partei, die Schweizer Volkspartei, das angegriffen, hat gesagt, das geht ja nicht, verrückt, Grenzkontrollen, da kommen lauter Kriminelle. Und beim Referendum, bei der Volksbefragung, haben sie verloren. Weil die Mehrheit der Schweizer das Argument geglaubt haben, wenn wir die Grenzkontrollen aufheben, aber anders kooperieren mit unseren Nachbarn in Europa, dann haben wir mehr Schutz, mehr Kontrolle. Also diese Quadratur des Kreises. Und in diesem Moment, gestern führte ich wieder ein Gespräch, hier in Wien auch, also die waren off the record, aber in der Herrengasse, also im Innenministerium, wie man jetzt mit Tunesien verhandeln könnte. Tunesier sind die größte Gruppe, die derzeit in die Boote steigt, im zentralen Mittelmeer. Gibt es einen Weg, Tunesien Visafreiheit anzubieten, als erstem Land Afrikas? Die hatten sie bis in die 90er Jahre. Die konnten visafrei nach Italien. Und im Gegenzug, dass die Tunesier uns helfen, irreguläre Migration human zu reduzieren, ein Asylsystem aufzubauen, Flüchtlinge besser zu behandeln, Menschenrechte zu garantieren in tunesischen Gefängnissen und im Gegenzug, dass tunesische Bürger, Bürgerinnen visafrei reisen dürfen. Und diese Vision, das hat, viele denken, das hat mit Flüchtlingsschutz nichts zu tun, aber es hat sehr viel damit zu tun, wie human unsere Grenzen sind und wie wenige Menschen dort sterben. Denn ein Tunesier, der in ein Flugzeug steigen kann mit dem normalen Pass und einfach in die EU fliegen kann als Tourist, steigt nie in das Boot eines Schleppers.
Genau. Zurzeit steigen ja wieder die Anzahl auch der Todesfälle und der Menschen, die übers Mittelmeer in die EU irregulär migrieren wollen.
Genau.
Und das ist etwas, was wirklich uns sehr, sehr nicht nur betreffen soll, sondern wo man auch danach trachten sollte, dass das nicht mehr notwendig ist.
Das ist ein moralischer Skandal, ja,
absolut.
Die Zahlen.
Den wir alle erdulden.
Ja, und wo es aber nicht reicht, erst vor wenigen Tagen war ich beim Jahrestreffen von CI, einer der großen privaten Seenotrettungsorganisationen in Deutschland. Die machen unglaubliche Arbeit, die retten Menschen. Aber über das Retten hinaus brauchen wir eben auch eine politische Strategie. Und die muss darin bestehen, Wege zu finden, dass sich weniger Menschen in die Boote setzen.
Und zwar Visafreiheit.
Und Visafreiheit ist ein Weg.
Ist ein Weg, wo man dann auch im Gegenzug andere Dinge ausmachen kann. Und was auch so eine attraktive Sache ist.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, was haben die Europäer in den letzten Jahren richtig gemacht? Dieses, ich habe gesagt, Demokratien haben immer Kontrolle ihrer Grenze, aber in Schengen haben stolze Länder beschlossen, ihren Grenzschutz aufzugeben. Also die Polen und die Deutschen haben an ihrer Grenze keine Kontrollen. Die Schweiz hat beschlossen, ihre Grenzen zu öffnen. Nach Österreich, nach Frankreich, nach Deutschland. Und das ging immer, und das ist die Lehre, wenn man gleichzeitig sicherstellt und erklärt, das reduziert nicht die Sicherheit. Bei der Visa-Liberalisierung für Balkan, für Ukraine, das Gleiche. Wir Bewegungsfreiheit im Gegenzug für mehr Sicherheit. Und wenn wir dieses Prinzip ausbauen, wenn wir mehr legale Wege für Flüchtlinge haben, mehr Resettlement, mehr legales Einreisen für normale Bürger von unseren Nachbarländern, im Gegensatz zur Kooperation. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir weniger tödliche Grenzen, mehr Kontakte zwischen den Gesellschaften.
Und weniger Fluchtbewegungen.
Und viel weniger irreguläre Migration. Ja.
Das heißt, es ist eigentlich das, was sehr, sehr viel langläufig diskutiert wird, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir tun sollten.
Ja, wir haben in den letzten 20 Jahren die Möglichkeiten für junge Afrikaner legal in die EU zu reisen als Touristen, nicht nur nicht ausgebaut, sondern reduziert.
Ja.
Wir haben aber gleichzeitig, und das ist nicht wegen Rassismus, ich weiß, wie groß die Bedenken waren, Kosovo oder Bosnien Visa freizugeben. Das war, weil dort eine andere Strategie der Argumente verwendet wurde. Wir haben es geschafft, europäische Innenminister zu überzeugen, dort Bewegungsfreiheit wiederherzustellen. Und ich bin überzeugt, das geht auch anderswo. Und ich glaube, dass die klassischen humanitären Organisationen, die werden sich jetzt nicht mit den Fragen von Visafreiheit beschäftigen im Detail, aber diese Forderung, hier kreativer zu denken, ohne die Bedenken der Bevölkerung, der Innenminister zu ignorieren, aber sie einfach zu sagen, es gibt viel bessere Wege, Sicherheit zu schaffen, als zuzusehen, wie jedes Jahr im zentralen Mittelmeer 1.000, 2.000 Menschen ertrinken. Das kann keine Lösung sein, mit der wir leben können. Es gibt bessere Wege, arbeiten wir daran.
Ich meine, wir halten uns natürlich an den humanitären Imperativ und Sie haben vollkommen recht mit den Details. Der Asylpolitik beschäftigt sich CARE in seinem Projekt nicht, aber womit wir uns sehr wohl beschäftigen, und wir machen ja auch viel dieser sogenannten Advocacy oder anwaltschaftlichen Arbeit, es ist in unser aller Interesse, dass es eine machbare Vision gibt, wie das Ganze menschenwürdiger abgewickelt werden kann. Und wir sehen es ja selber. CARE hat ganz große Projekte im Nahen Osten und zum Beispiel am Resettlement-Programm für irakische Flüchtlinge hat die EU lange nicht teilgenommen oder nimmt auch nicht teil. Es werden ein paar nach Australien, ein paar nach Kanada handverlesen und die EU nimmt keinen einzigen Flüchtling seit Jahren im Zuge der Irak-Krise und wir beteiligen uns halt an Resettlement nicht, was aber durchaus etwas wäre, was das Ganze planbarer macht für alle Beteiligten und menschenwürdiger.
Absolut.
Und damit das ist nicht in unserem. Wir strapazieren immer so viel die europäischen Werte und ich denke mir wirklich, das ist doch absolut nicht vereinbar mit unseren Werten, dass am Strand die toten Leute angespült werden und wir das, ich spreche jetzt nicht für uns alle, aber man sich ein bisschen dran gewöhnt, oder?
Naja, ich glaube, die Leute schauen weg, weil sie aber auch das Gefühl haben, es gibt keinen besseren Weg. Also, weil das Problem war ja 2016, als es sehr viele Seenotretter gab im zentralen Mittelmeer, sind ja dreimal mehr gestorben als im letzten Jahr, wo es kaum noch Seenotretter gibt. Und das Thema wurde dann in Italien etwa im Parlament zu einer Frage, 2016 war ganz tödlich, jetzt ist es auch schlecht, aber es ist weniger schlecht als 2016. Und einen dritten Weg gibt es nicht. Und da liegt eben jetzt die Schwierigkeit und die Herausforderung, zu zeigen, nein, es gibt einen dritten Weg. Es gibt etwas, was wir noch nicht gemacht haben. Und genau das Resettlement für Flüchtlinge.
Das wäre wichtig.
Mein Buch, ich beschreibe ganz viele Beispiele, wie das in Kanada begonnen hat mit der Initiative einer Bürgermeisterin in Ottawa, die 1979 gesagt hat, wir in unserer Stadt können 4.000 Leute aufnehmen. Und dann hat die kanadische Regierung gesagt, okay, dann machen wir so, für jeden, den kanadische Bürger aufnehmen als Paten, nehmen wir eine Person dazu. Mhm. Und dann waren es nicht mehr 8.000, dann waren es 60.000 in einem Jahr.
Aber die machen noch einen Incentive dazu, dass das auch wirklich umgesetzt wird und funktioniert und nicht demotivieren Menschen, die sagen, okay, ich bin dafür bereit.
Ja, und genau.
Und das ist das, wo wir einen anderen Zugang
finden müssen. Das müssen wir umdrehen. Ich bin überzeugt, ich war im letzten Jahr eingeladen von Flüchtlingsorganisationen nach Vorarlberg.
Ja.
Die haben mein Buch jedem Bürgermeister geschenkt im Bundesland, 83, glaube ich, gibt's dort, mit der Seite aufgeschlagen bei der Empfehlung, dass Österreich jedes Jahr, so wie Schweden, 0,05% seiner Bevölkerung als Flüchtlinge durch Resettlement aufnehmen soll. Mhm. Die wollten schauen, was die Bürgermeister sagen. Und deren Reaktion war sehr positiv. Und die haben mir gesagt, sogar der FPÖ-Bürgermeister in Hohenems, den habe ich dann auch getroffen, war dafür. Das heißt, ich glaube auch, dass in der Bevölkerung bei einer organisierten Aufnahme von Flüchtlingen durch Resettlement, jetzt nehmen wir an, ja, und wenn Österreich das macht, wenn Deutschland das macht, wenn Frankreich das macht, nur so viele wie Schweden proportional, dann wären das in Deutschland 42.000, in Frankreich 35 oder 33.000, in Österreich 4.500 im Jahr.
Ganz leicht verkraftbar.
Ja, und insgesamt sind es aber dann 100.000.
Ja.
Und damit würden wir die Chance für Irak, Menschen aus dem Irak, Menschen aus die jetzt in Libyen sind, anderswo.
Afghanistan, Syrien,
Afghanen, dramatisch erhöhen. Wenn wir jedes Jahr Kanada, die USA und die Europäer jedes Jahr 1/4 Million Menschen umsiedeln würden. Jedes Jahr als Flüchtlinge.
Aber dadurch, dass wir das gar nicht machen, haben wir schon den Eindruck kreiert, wir machen die Tore komplett zu.
Genau.
Und daran eigentlich zu brauchen wir ja eine organisierte Zuwanderung, denn die Europäer werden ja, wir werden überaltert als Kontinent, wir haben selber nicht genug Bevölkerung. Es wäre eigentlich in unserem Interesse, eine Zuwanderung zu ermöglichen. Ja, für unsere Gesellschaft.
Und wir würden zeigen, dass diese Werte der Flüchtlingskonvention mit Demokratie vereinbar keine leeren Worte sind. Und eigentlich haben wir jetzt in dem Gespräch schon 4 oder 5 Themen, an denen meine Kollegen und ich ja jetzt auch ständig arbeiten, die ganz praktisch sind. Mhm. Kämpfen wir für ein Resettlement-Programm dieser Größe als Einstieg in Österreich in Koalition mit anderen? Kämpfen wir für Visa-Liberalisierung als Anreiz für Länder, mit denen Europa kooperieren will, um auszusteigen aus der Kooperation mit Libyen? Ja. Kämpfen wir für Seenotrettung, aber eben dann auch für Möglichkeiten, Leute in Länder zurückzuschicken, wo sie sicher sind, nicht nach Libyen? Und kämpfen wir für mehr legale Mobilität, für und vor allem auch für Frieden durch Integration und Kooperation in Europa, dass es diese Fluchtursachenkrieg dann gar nicht mehr gibt? Und damit hätten wir bereits eine Agenda für die nächsten 10 Jahre.
Wenn man nur 2 Drittel davon umsetzen würde, hätte man mehr erreicht als in den letzten 10 Jahren. Ich möchte Sie aber trotzdem noch ein bisschen weiter befragen, dass wir das Ganze umdrehen. Das klingt ja recht einfach. Ich glaube, es ist aber gar nicht so einfach, wie es klingt, dass auch wir als Zivilgesellschaft in Europa Migration auch als Chance begreifen. Wie könnte man das, oder arbeiten Sie da bereits dran?
Da ist sehr wichtig, welche Begriffe wir verwenden. Mhm. Migration wird ja als Chance gesehen. Die ganze Europäische Union mit der Bewegungsfreiheit bedeutet ja, dass Bulgaren einfach nach Deutschland kommen. Genau. Und das ist ja schon einzigartig. Ja. Also das gibt es zwischen Kanada, Amerika und Mexiko nicht.
Ja, stimmt.
Könnte es geben. Ja. Es gibt keinen Grund, warum die Amerikaner nicht mit Mexiko das Gleiche ausgemacht haben. Stattdessen haben sie eine gewalttätige Grenze zu Mexiko. Mhm. Also das haben wir. Das Problem ist auch, dass ja die konservative Zeitung Die Welt hat letzte Woche auf der Titelseite gehabt, Arbeiterlosigkeit als Schlagzeile. Mhm. Also in Deutschland fehlt es, und das wissen alle, auch alle Bürgermeister aller Parteien in Deutschland, mit denen ich spreche, wissen, es fehlt ihnen überall an Arbeitskräften.
Mhm. Nicht nur in Deutschland.
Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und anderswo.
Auch in Italien.
Das heißt, diese Idee, dass wir Migration brauchen, die ist eigentlich mehrheitsfähig. Das Problem ist nur, Menschen haben Angst vor Kontrollverlust. Und wenn Sie dann hören von den angeblichen Millionen Menschen, die in der Welt auf der Flucht sind, die sich auf den Weg machen.
Sind alle unterwegs nach Europa, muss man auch sagen.
Die sind überhaupt nicht unterwegs. Ja. Die gibt es nicht. Ja. Ne? Also, wir schreiben demnächst einen Bericht über die Zahlen des UNHCR. Okay. Diese ominösen 82 Millionen. Ja. Und im nächsten Bericht, wer weiß, wie viele das sind. Diese 82 Millionen gibt es nicht als Flüchtlinge. Die allermeisten sind Binnenvertriebene in ihren Ländern.
In ihren eigenen Ländern.
Die kommen nie über eine Grenze. Warum? Weil die Grenzen schwer zu überschreiten sind. Von den 26 Millionen Flüchtlingen im letzten Bericht des UNHCR kann man 6 Millionen sofort abziehen. Das sind die Nachfahren der Palästinenser. Mhm. Die sind vor 48 geflohen.
Ja, die sind älter als ich
weiß nicht. Dort. Ja, das sind nicht älter. Ja. Das sind die Enkelkinder der. Ich weiß nicht, warum der UNHCR die beschlossen hat vor einigen Jahren, die mitzuzählen. Das verzerrt das Bild. Von den anderen 20 Millionen, die dann bleiben, 20,7 Millionen Flüchtlingen in der Welt, sind in den letzten 10 Jahren die Hälfte nach Europa gekommen. Mhm. Und überhaupt, also von den 9, denn seit 2013 ist die Zahl von 11 Millionen auf 20 Millionen gestiegen und davon die Hälfte nach Europa, von den zusätzlichen Flüchtlingen. Und in den letzten 4 Jahren hat sich diese Zahl weltweit kaum erhöht.
Stimmt.
Und warum? Weil überall in der Welt die Grenzen zu sind. Also dieses Bild, wir werden überrannt von Millionen von Menschen, die Grenzen überschreiten, das Populisten verwenden, um Angst zu machen.
Ja, das ist nur eine Angstmache.
Trifft schon allein deswegen nicht zu, weil in Asien, welche Grenze wird von Flüchtlingen in großer Zahl überschritten? In Amerika unter Trump, unter Biden. Mhm. In die gesamte Europäische Union kommen pro Jahr über das zentrale Mittelmeer aus ganz Afrika und dem Nahen Osten im Durchschnitt in den letzten 4 Jahren um die 100.000 Menschen im Jahr.
Ja.
Das ist eine Zahl. Wir haben an einem Tag mehr Menschen aus der Ukraine gehabt, die nach Polen kamen. An einem Tag im Anfang März. Ja. Und wenn man sich das bewusst macht, dass es diese Massenmigration über Grenzen gar nicht gibt, dass die Migration, die wir erleben, natürlich viel größer ist, aber die ist alles legal. Also die Migration, die wir haben, ist legale, gewollte Migration. Die irreguläre Migration ist ein ganz kleiner Teil davon. Unter denen sind noch weniger Flüchtlinge, die am Ende einen Flüchtlingsstatus bekommen. Die meisten Flüchtlinge fliehen nie. Die bleiben in Ländern, wo sie sind, in den ersten Anrainerstaaten, wo sie hingeflohen sind. In der Türkei oder in Kolumbien.
Genau.
Oder
das ist aber schon auch unsere Beobachtung.
Ja, genau.
Dass die Millionenmassen nicht alle vor Europas Toren stehen. Also das ist,
wobei die größte Bewegung war in die Türkei.
Ja.
Das ist im Europarat. Und ja, die zweitgrößte ist jetzt nach Polen. Das
aber
ist
trotzdem aus der Region heraus.
Ja, ja, Nachbarn. Ja,
und das sehen wir jetzt auch in der Ukraine.
Ja. Ja, ja.
Dass die Leute auch in der Region, in der Nähe bleiben und nicht die ganze Welt sich aufmacht.
Nein, weil Grenzen so schwer zu überschreiten
Grenzen
sind.
So schwer zu, und es sind auch enorme Distanzen zu überwinden. Das muss man ja auch schaffen und sich auch leisten können. Das ist nicht, es ist ja gar nicht für jeden möglich. Das muss man ja ganz praktisch sehen.
Nein, und Staaten
was
mit
viele
Gewalt
auch nicht wissen, dass auch in Afrika sehr viele Binnenvertriebene sind.
Ja, und ja, und
Millionen.
Ja, und auch Uganda, viel legale Migration. Viele, also ja, in Afrika ja, dürfen ja Menschen in der ECOWAS-Region, genau, dürfen ja die Grenzen
genau
überschreiten.
Genau. Genau.
Und das ist ja auch vernünftig. Und je mehr Regionen in der Welt Bewegungsfreiheit, so wie in der EU, also dieses Schengen-Modell ist mhm ja ein positives für die Welt. Wir sollten, anstatt den Afrikanern zu sagen, dass sie ihre Grenzen gegeneinander absperren, sollten wir zeigen, wie wir in Europa durch Kooperation Grenzen unsichtbar machen. Das ist ein positives Modell, das sollten wir exportieren. Und dann nimmt man auch die Angst weg.
Ist das überhaupt das Schlagwort für die Vision, wie es sein könnte? Weniger Angst, mehr Liberalität, mehr Faktennähe,
also dieser
geringere Zahlen, was würden Sie?
Dieser schwedische Arzt Hans Rosslinger, der ein schönes Buch geschrieben, Factfulness, wo
ja,
er sagt, wie wir die Welt anhand von Fakten anders wahrnehmen.
Ja.
Nicht, dass wir keine Gefahr, er sagt, es ist vor 3 Jahren erschienen und er sagt, es gibt diese große Gefahr von Pandemien. Das hat damals, glaube ich, noch niemand wirklich verstanden. Nein, aber
jetzt,
er als Arzt hat es verstanden.
Ja.
Und es gibt natürlich Dinge, vor denen wir uns berechtigterweise Sorgen machen. Aber wenn wir die Zahlen ansehen, dann müssen wir einfach anerkennen, der Lebensstandard in Marokko heute ist wie in Deutschland in den 60er Jahren, Malaysia in Deutschland in den 70er Jahren. Im Iran, die Zahl der Kinder ist heute wie in Deutschland in den 60er Jahren pro Frau. Die Welt entwickelt sich ganz anders. Die Türkei hat heute dieses Bild, dass da überall in der Welt Bevölkerung wächst, dass da immer mehr Menschen in Armut verfallen, dass immer mehr Menschen Grenzen überschreiten. Das stimmt mit der Wirklichkeit einfach nicht überein. Und Rosling sagt eben, der Grund, warum wir das nicht sehen, ist, dass wir immer in dieses Extrem fallen. Darum ist das auch so gefährlich. Reiche Länder, arme Länder. Die allermeisten Länder sind heute in der Mitte. Und
es verschwimmt ja auch immer mehr.
Ja, es verschwimmt.
Ja.
Und er sagt, das Tolle, ich habe das ja in Europa, wir sehen das ja in unserer eigenen Geschichte. Also die Welt, in der mein Großvater geboren ist, im Bregenzerwald 1898, das war eine Welt unendlich viel ärmer als das heutige Albanien. Also da gab es 8 Kinder, da gab es einen Raum, der beheizt war, ins Bauernhaus. Da gingen 2 Kinder in die Schule, in die Volksschule, länger als die Volksschule, länger als die ersten 5 Jahre. Dann war mein Großvater mit 18 im Ersten Weltkrieg. Rosling beschreibt, dass seine Großmutter in Schweden, als sie auf die Welt kam, war die Lebenserwartung in Schweden und das Pro-Kopf-Einkommen, so wie heute in Lesotho, dem ärmsten Land Afrikas. Und als er auf die Welt kam, in Schweden, war Schweden auf dem Entwicklungsniveau vom heutigen Ägypten.
Mhm.
Also diese Länder entwickeln sich und wir müssen das auch wahrnehmen und darum ist auch dieses Bild Nordafrika, die werden alle zu uns fliehen. Nein, in Kürze haben die vielleicht die gleichen demografischen Probleme wie wir. Was wir brauchen ist Kooperation, um Angst zu nehmen, um Dinge durch Kooperation gemeinsam Probleme zu lösen und in Wirklichkeit, gerade beim Thema Migration, sehen wir, dass sich Menschen gar nicht vor Migration fürchten, solange es organisiert ist, solange es legal ist, solange es man das Gefühl hat, es ist beherrscht, sondern in Panik verfallen angesichts von Mythen und relativ geringen Zahlen, die aber dramatische Bilder erzeugen und die dann von Populisten aufgebauscht werden. Also dieses Bild von den Menschen, die in Ceuta oder Melilla, in diesen spanischen Enklaven, auf den Zaun klettern.
Das haben wir alle.
Ja, diese dramatischen Bilder. Wenn man dann die Statistiken, wenn man die Leute fragt, die das sehen, wie viele Leute, glaubt ihr, versuchen das im Jahr? Wie viele Leute kommen im Jahr über so einen Zaun? Mhm. Und dann ist man bei ein paar hundert, die es schaffen, einigen tausend, die es probieren. Da merkt man, zahlenmäßig ist das zwar ein dramatisches Bild, spielt aber überhaupt keine Rolle.
Ist es, kann man das wirklich so sagen, wie in diesem Buch von Rosling beschrieben? Also so, dass man sagt, okay, Entwicklung ist ja jetzt nichts Lineares und es wird ja immer weniger linear. Und ich finde, auch wir müssen immer mehr schauen, dass wir breite Teile unserer eigenen Zivilbevölkerung auch mitnehmen. Wenn wir jetzt denken an die Digitalisierung und solche Entwicklungen, die ja auch in Ländern wie Bangladesch, Indien, ist ja da ein Vorreiter, massiv stattfinden, ist nicht die größte Herausforderung, die wir alle haben. Und das ist das, was ich an Factfulness, wo ich mich schon frage, man hat heute auch nicht mehr die Zeit zu sagen, ja gut, die sind jetzt auf dem Stand, die sind auf dem Stand und dann sind sie da, weil ja alles gleichzeitig, auch getrieben durch die Digitalisierung, gerade in armen Ländern, stattfindet. Das heißt, das geht ja viel schneller. Und was ich eher sehe, ist, dass weite Teile der Bevölkerung da nicht mitgenommen werden können oder einfach nicht mitgenommen werden. Und das kann bei uns auch ganz schnell passieren, wenn man sich nicht darum kümmert. Das heißt, es ist ja nicht linear. Entwicklung ist ja nichts Lineares.
Nein.
Da findet ja viele Prozesse gleichzeitig statt.
Vor allem psychologisch ist ja auch die Frage, was nimmt man wahr? Und das ist natürlich die Wirklichkeit für jeden von uns. Aber wer zurückdenkt wie in Österreich in den 40er, in den 50er, in den 60er, also nach dem Zweiten Weltkrieg, Menschen gelebt haben, und wer dann denkt, was wir heute als gegeben annehmen.
Das ist ein enormer Wohlstand, das ist ja.
Ja, und das heißt nicht, und so sind wir ja als Menschen, wir sind ja als Menschen gebaut, unzufrieden zu sein. Das treibt uns ja auch an. Das ist einfach in uns drin. So gesehen ist es ja auch keine Sicherheit. Die Welt war noch nie, historisch gesehen, war noch nie so reich wie 1914 in den 2000 Jahren davor. Trotzdem kam es zum Ersten Weltkrieg. Wir haben keine Garantie, dass Menschen nicht auf einmal beschließen, wie jetzt in Russland, Moskau, die Leute, die da in Moskau die Entscheidungen treffen, die gehen dann am Abend in die besten Restaurants. Da gibt's moderne Kunstgalerien in Moskau, da gibt's Sushi-Bars, Jazzkonzerte. Das ist eine Stadt mit immer mehr Fahrradwegen. Also das ist eine ultramoderne Stadt, in der diese Elite lebt. Und dann beschließen sie einen Krieg gegen andere Städte, Kiew, die uns an das Barbarischste der Vergangenheit erinnern. Wohlstand garantiert nicht diesen totalen Rückschritt. Und Wohlstand löst natürlich auch nicht das Problem von Ungleichheit. Dafür brauchen wir Politik.
Genau.
Aber die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die extreme Armut der Vergangenheit, ich meine, wir haben immer noch Länder, wo es ganz viel extreme Armut gibt. Nigeria, das Land mit den meisten Menschen in extremer Armut. Aber das, was wir in den letzten Jahrzehnten auch in Malaysia, in Indonesien, in Südkorea davor, in Japan natürlich, in vielen Ländern erlebt haben, zeigt uns ja mit dieser Kombination aus, wenn wir nur Frieden haben und das nicht alle 20 Jahre in die Luft sprengen.
Ja, das ist eine Grundvoraussetzung.
Und die ist eben nicht selbstverständlich.
Ja. Das heißt, auf die sich zu konzentrieren,
dann schafft menschliche Ingenuität und Einfallsreichtum. Aber wenn natürlich wie im Osten Europas, Armenien, Aserbaidschan, Transnistrien, Tschetschenien, Südostanatolien, Ukraine, wenn da ständig gekämpft wird, Irak, Syrien, ständig Kriege, dann kann sich nichts entwickeln. Und das ist dann die große Fluchtursache und das ist dann die Quelle des Leidens. Und Wege zu finden, das zu verhindern, das ist die große Herausforderung.
Das ist die Herausforderung, der wir uns alle gerne stellen. Vielen Dank, Gerald Knaus, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.